O Heiland, reiß die Himmel auf. Dieses Lied haben wir gewählt, weil es sich gedanklich auf einen Bibeltext bezieht, um den es heute Morgen gehen soll, aus dem Propheten Jesaja, wo genau dieser Gedanke auch formuliert wird. Vielleicht wird es uns da gar nicht so adventlich zumute bei diesem Lied, das wir gerade gesungen haben, wo von Finsternis die Rede ist, von Jammertal, von einer großen Not, von dem ewigen Tod. So dieser Blick, der da vermittelt wird, der ist doch eher pessimistisch, so mag das vorkommen, und gar nicht so sehr adventlich eigentlich. So ein starker Kontrast zu diesen fröhlichen Liedern, die wir zu Beginn im Anbetungsteil gesungen haben. Aber ich denke eigentlich, dieser Kontrast, das ist genau das, was im Advent für uns auch zum Ausdruck kommt. Einerseits dieses Warten auf Jesus, dieses Warten auf Gottes Hilfe, das ist das, was in dem Text aus dem Propheten Jesaja heute zum Ausdruck kommen wird. Aber auf der anderen Seite, in diesem Warten, dürfen wir auch schon als Christen den Blick auf das Kreuz richten, in der Gewissheit, dass wir als Gotteskinder erlöste Kinder sind. Die Adventszeit ist ja ursprünglich auch eingerichtet worden als eine Zeit der Umkehr und der Buße, wo man sich ganz neu besinnt auf Jesus, auf das, was er getan hat am Kreuz. Und von daher ist es auch eine Zeit, in der wir froh werden können, froh werden sollen über unsere Erlösung. Wir wollen heute Morgen einen Blick in den Propheten Jesaja werfen, einen Blick geschichtlich weit zurück. Ich lese einige Verse aus dem Kapitel 63 von Vers 15 an bis ins Kapitel 64 hinein. Da sagt der Prophet: Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen, von deinem majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns von dem richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie hat man so etwas gehört. Seit die Erde steht, hat noch niemand einen Gott wie dich gehört oder gesehen. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Soweit diese Worte aus dem Propheten Jesaja. Ich habe so einen Eindruck, der Jesaja, der lässt uns hier ganz tief in sein eigenes Herz schauen, wie es um ihn bestellt ist, wie seine Gefühlslage ist, angesichts der Situation, in der er selbst und auch das Volk, zu dem er gehört, lebt. Dieses Gebet, dieses prophetische Gebet ist geprägt von einer großen Ehrlichkeit auch, von einer persönlichen Not, die er einfach zum Ausdruck bringt, die er Gott klagt. Herr, wo bist du? Wo bist du denn eigentlich? Ich denke, das ist sehr herausfordernd. Wer von uns hat das vielleicht nicht schon mal gedacht? Gott, wo bist du denn jetzt in dieser Situation in meinem Leben? Würden wir uns das so trauen, Gott so anzusprechen? Jesaja tut das ganz unvermittelt. Wo bist du, Herr? Er will es einfach wissen. Und dann kommen diese zwei großen Gedanken eigentlich in diesem Gebet, in diesem Abschnitt. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem majestätischen Thron, und der Schritt weiter. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Diese beiden Gedanken, die sollen uns ein bisschen beschäftigen heute Morgen. Herr, schau herab auf uns Menschen. Wende uns deinen Blick wieder zu. Schau herab auf dein Volk, das da niederliegt. So haben wir das in diesem Adventslied gesungen. Schau herab auf die Zerstörung, auf die Not, auf den Unglauben, der immer wieder unter uns herrscht. Interessiert es dich denn gar nicht, was hier unten passiert? Schau herab. Und dann eigentlich dieser Gedanke, ja, und dann tu doch endlich was. Dann tu endlich etwas, das sich die Situation verändert. Wo sind deine großen Taten, von denen wir in den Überlieferungen lesen? Das war doch für die frommen Juden so wie für uns eigentlich. Das sind doch die großen Geschichten, wenn man von Mose hört und anderen Propheten, was Gott Großes, Wunderbares getan hat mit dem Volk Gottes immer wieder. Das mag schwer sein, von solchen Geschichten zu hören und zu lesen in einer Zeit, wo doch schwerpunktmäßig Leid, Not, Hunger, Zerstörung geherrscht hat. Und in genau einer solchen Zeit lebt Jesaja doch. Da, wo geistlich auch Not herrscht, unter den Gläubigen. Wie gerne würde Jesaja das Eingreifen Gottes auch so hautnah erleben, wie er das aus den alttestamentlichen Überlieferungen kennt, von den großen Glaubenshelden. Und er fragt Gott einfach ehrlich, schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Wo ist denn deine Hilfe? Und ich finde das, ja, ich weiß nicht, wie euch das mit so einem Gedanken geht, was Jesaja sich hier traut zu sagen. Warum lässt du uns abirren vom richtigen Weg? Das muss man mal so richtig auf sich wirken lassen, was Jesaja da sagt. Er redet von einem Volk, das doch zu großen Teilen im Unglauben gelebt hat zu dieser Zeit, die wenig nach Gott gefragt haben, vielleicht noch in Traditionen gelebt haben. Warum lässt du uns abirren vom richtigen Weg? Ich finde das spannend, diese Aussage, dass Jesaja auch in dieser Not und in diesem Gerichtshandeln Gottes, was das Volk erleben musste, wirklich Handeln Gottes sieht. Die Not, die schwierige Situation, auch darin ist die Handschrift Gottes zu lesen. Auch darin wird deutlich, dass Gott den Schlussstrich noch nicht gezogen hat und dass er am Wirken ist und am Handeln ist mit seinem Volk. Ich denke, da spricht großer Glaube daraus, das so zu sagen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Dieses große Vertrauen, dass selbst in einem solchen Weg, wo Not ist, wo Abirren von Gott ist, dass selbst auf solchen Wegen Gott noch so groß ist, seine Menschen, seine Kinder zu halten, ihnen nah zu sein und ihnen zu dienen. Das mag auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich sein, wie das geschieht, aber Gott ist da. Aus diesem Gebet kommt für mich ganz stark dieser Gedanke heraus. Jesaja ist sich dessen ganz, ganz bewusst, auch angesichts dieser Not. Allmächtiger Gott, sieh auf uns herab und hilf uns. Das ist so diese Aussage, die dieses Gebet immer wieder durchdringt. Und ich glaube, so fragen Menschen damals wie heute. Sieh auf uns herab, hilf uns. Vielleicht fühlt man sich als Gläubiger da manchmal wie ein Kind, wie ein Schulkind, das zu einer Prüfung geschickt wird, haben wir sicherlich erlebt. Und wie wohltuend ist es, wenn man diesen Weg, den man ja alleine gehen muss, da kann ja keiner mitgehen, wenn man dann im Klassenraum sitzt und seine Arbeit schreiben muss. Da ist man selbst und alleine verantwortlich für das, was da geschieht. Aber wie wohltuend ist es zu wissen, ja, Mama und Papa, die haben vorher gute Worte gefunden. Sie haben Zuversicht ausgedrückt. Ja, du schaffst das. Wir sind in Gedanken bei dir. Ich glaube, dieses Wissen darum, dass auch in solchen Situationen, die uns herausfordern und die nicht einfach sind, dass wir begleitet sind, gedanklich von Menschen, aber viel wichtiger, dass wir begleitet sind von der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Ich denke, das ist ein wunderbarer Gedanke, der hier rauskommt. Jesaja ist sich dessen sicher. Er weiß, auch diese tiefen Wege sind jetzt notwendig. Auch diese tiefen Wege, die er und sein Volk gehen müssen, mit diesen Wegen hat Gott einen Plan, um seine Kinder im Endeffekt zu segnen. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen, majestätischen Thron. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Und das finde ich eigentlich wunderbar, dass er das, was er aus seiner Bibel kennt, was er aus den Überlieferungen kennt, wie Gott wunderbar und groß gehandelt hat, an anderen Gläubigen zu anderen Zeiten, das erwartet er trotz allem auch jetzt. Er bleibt nicht dabei stehen, schau auf uns herab, sondern er bittet Gott, Herr, komm herab zu uns Menschen. Komm herab in unsere Not, in unsere Verlorenheit. Und dann diese wunderbare Aussage, ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Wenn man sich das mal so vorstellt, wenn man das erlebt in der Natur, wenn sich plötzlich die Wolken auftun und die Sonne strahlend ihre Strahlen auf die Erde wirft. Das sind wunderbare Augenblicke, vielleicht nur ein ganz kleines Bild für das, was sich hier hinter diesem Gebet Jesajas verbirgt. Reiß den Himmel auf und komm mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Macht zu uns. Jesaja hat da sicherlich vor allen Dingen darunter verstanden, dass Gott seinen mächtigen Arm ausstreckt, dass Gott seinem Volk hilft, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, wieder zu einem normalen, geordneten Gottesdienst zurückzufinden, zu helfen in den politischen Nöten und Auseinandersetzungen, die es damals gab. Ich denke, Jesaja hat da sehr konkret damit gerechnet, dass Gott eingreift in die Situation seines Volkes. Und ob er da weitergehende Gedanken hatte, die wir vielleicht mit einem solchen Vers verbinden, wenn wir davon reden, dass Gott aus dem Himmel herabkommt. Das wird aus diesem Text zumindest nicht deutlich. Aber ich möchte einfach als neutestamentliche Weiterführung an der Stelle einige Verse aus dem Philipperbrief noch lesen. Ich denke, das dürfen wir auch in der Adventszeit nicht unter den Tisch kehren. Philipper 2, dieser wunderbare Christushymnus, den Paulus in dem Brief einarbeitet. Obwohl er Gott in allem gleich war, von Jesus ist da die Rede, und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie ein anderer Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Soweit, so wunderbar hat Jesaja damals wahrscheinlich nicht gedacht. Das konnte er sich nicht vorstellen, dass Gott so handeln könnte. Und umso schöner für uns, dass wir das aus unserer Bibel wissen, dass Gott so gehandelt hat, dass er wirklich herabgekommen ist in die Not von uns Menschen. Dass er nicht wie in diesem alttestamentlichen Text die Not seines Volkes Israel sieht und da helfen und eingreifen will, sondern dass es um Rettung, um Befreiung für alle Menschen, für die ganze Welt geht. Gott ist zu uns herabgekommen. Erlösung für die Menschen von Schuld, von Sünde. Und ich denke, gerade in der Adventszeit dürfen wir auch darüber nachdenken, was der Grund des Kommens Jesus ist. Mit Macht und Gewalt, so stellen wir uns Gott manchmal vor, so müsste er eingreifen. Aber zunächst klein und schwach, aber er ist gekommen. Er hat ein wunderbares Ziel gehabt, ist einen wunderbaren Weg gegangen. Aus Liebe zu uns Menschen. Das Gebet von Jesaja macht eines deutlich, und ich glaube, das ist wichtig für uns. Eine Aufforderung für uns, wenn wir dieses Gebet lesen. Wir dürfen Gott das gleiche Vertrauen entgegenbringen, wie Jesaja das getan hat, wie er es geschafft hat. Er fasst das in diesem Gebet zum Schluss so zusammen: nur du allein kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Gott allein hat die Fähigkeiten, uns das Entscheidende zu schenken. Seine Liebe, seine Sündenvergebung, aber auch den Segen, den wir einfach brauchen in unserem Alltag. Vertrauen wir uns ihm und seiner Liebe an. Unser ganzes Leben, auch die ganz praktischen Dinge unseres Alltags, die Entscheidungen. Das ist oft gar nicht so leicht. Wir wissen das von den biblischen Texten her. Gott ist da, Gott ist groß, Gott ist mächtig und er kann wunderbare Dinge tun. Aber dieses Wissen zu einem Gebet werden zu lassen, der Schritt ist manchmal schwer. Das im Gebet Gott dann wirklich sagen und anzuvertrauen. Ich musste da an diese Geschichte denken. Ihr kennt das Beispiel sicherlich von diesem Auftritt auf einem Jahrmarkt, wo ein Hochseilartist mit einer Schubkarre über das Seil fährt. Und er bewegt da schwere Gegenstände oder Steine über dieses Seil. Und alle staunen und freuen sich darüber, was der Mann kann. Und dann fragt er: ja, glauben Sie, dass ich das auch mit einem Menschen tun kann? Alle sagen: klar, wenn das mit schweren Steinen geht, dann geht das mit einem Menschen auch. Und dann die Frage: ja, dann steigen Sie doch ein. Ich glaube, das ist der Punkt, der uns oft schwer fällt. Gott beim Wort nehmen, wenn es dann um das persönliche Risiko vielleicht geht, dass der Glaube etwas kostet, dass man ein persönliches Risiko tragen muss. Ich denke, wir haben das erfahren in unserem Leben, jeder von uns, an vielfältigen Stellen sicherlich. Ich musste da, als ich über diesen Text nachdachte, daran denken, wie wir als Gemeinde die Entscheidung getroffen haben, hier in dieses Haus einzuziehen. Überhaupt dieses Haus, darüber nachzudenken, über dieses Haus, diese Räumlichkeiten zu erwerben mit dem Grundstück, mit all dem, was das gekostet hat. Das war eine große Entscheidung. Damit ist ein finanzielles Risiko verbunden, bis heute. Die Entscheidung, die ist gewachsen. Die hat uns Gott vertrauen, die hat uns Glauben abverlangt, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube trotzdem, dass wir bislang Hilfe und Segen Gottes erfahren haben in all dem, dass er uns auf diesem Weg bestätigt hat, auch wenn manches vielleicht gar nicht so einfach ist. Und so wie wir das an dieser Stelle erfahren haben, denke ich, dass wir immer wieder in Herausforderungen stehen, wo Gott uns herausfordert, Schritte im Glauben zu tun. Ich muss an diese Idee denken, die uns jetzt seit relativ kurzer Zeit eigentlich beschäftigt, wenn es um offene Jugendarbeit in unserer Gemeinde geht. Das sind viele, viele Fragen, die uns bewegen. Da kann man sicherlich manches Kritische anmerken dazu. Und es ist eine riesige Chance, die damit verbunden ist. Man muss überlegen, man will das ja nicht blauäugig tun. Aber in einem müssen wir uns sicher sein, dass wir bei allem Planen und Überlegen nie eine hundertprozentige Sicherheit haben können. Wir müssen in allen Entscheidungen, auch in einer solchen Entscheidung, auf Gott vertrauen und sicher sein, dass er einen Weg mit uns gehen möchte, aber dass er uns dann auf diesem Weg auch helfen will. So wie wir das mit diesem Haus nicht bis zum Ende letztlich planen und übersehen konnten, so ist das mit allen Entscheidungen unseres Lebens. Irgendwann muss man sie treffen und im Vertrauen mit Gott Schritte unternehmen. Das Gebet von Jesaja, das drückt große Zuversicht aus. Herr, blicke auf uns herab. Herr, reiß den Himmel auf und komm herab zu uns. Und ich denke, das darf ein Gebet sein, was auch wir immer wieder beten. Herr, lass uns einfach deine Macht, deine Hilfe spüren. Da, wo wir Schritte im Glauben für dich unternehmen, da lass uns das einfach sehen, dass du ein mächtiger Gott bist, der helfen kann. Dieses Gebet von Jesaja schließt mit diesem Vers: nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Unsere einzige Garantie, die wir haben in unserem Leben, ist im Endeffekt Gott. ist eine Garantie, mit der man vielleicht nicht so rechnen kann, wie wir das uns wünschen. Aber seine Verheißungen, seine Zusagen, dass er bei uns ist, dass er uns liebt und tragen und segnen will, diese Zusagen stehen. Herr, wende dich wieder zu uns. Und die Verheißung, nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Lasst uns immer wieder dieses Vertrauen ergreifen, diesen Mut haben, Gott zu vertrauen und im Glauben kleinere und größere Schritte zu gehen. Amen.